Deutschlandfunk. Spielweisen. Anspiel.
Woche für Woche erscheinen neue Alben, Musik, die man einfach gerne hört und auch Musik, über die man sich austauschen möchte, ja, austauschen muss. Wir haben im Deutschlandfunk dafür ein Format gefunden, ein Trio, das sich einmal im Quartal trifft und über 6 aktuelle Alben spricht. Heute ist es wieder soweit. Wie schön. Ich begrüße Björn Woll bei mir im Studio. Er ist Redakteur bei Oper, das Magazin. Und ich begrüße zugeschaltet aus Berlin die Musikjournalistin Eleonore Bühning. Sie schreibt regelmäßig für den Tagesspiegel oder auch das Fun-Magazin. Und die dritte in der Runde, das bin ich, Susan El-Kassar, Musikredakteurin beim Deutschlandfunk. Jede von uns darf hier ein Highlight und ein gesprächswertiges Album einbringen. Erschienen im Januar, Februar oder jetzt gerade. Es ist eine persönliche Auswahl, die manchmal auf Zustimmung trifft, manchmal aber auch ein Streitgespräch auslöst über künstlerische Werte oder einfach nur Geschmack. Also starten wir. Es geht los mit den Highlights. Das erste bringt Björn Woll ein. Es ist das neue Album von Michael Spiers. Er hat eine außergewöhnliche Stimme und das stellt er gerne auf seinem Album unter Beweis. Das aktuelle heißt In the Shadows. Und wir hören einen Ausschnitt aus Gott, welch dunkel hier, die Arie des Florestan vom Anfang des 2. Akts der Oper von Beethoven. Michael Spiers wird begleitet von Les Talents Lyriques unter der Leitung von Christophe Rousset. Und nach der Musik wird Björn auflösen, warum diese CD dieses Mal sein Highlight ist.
Und spür ich nicht blinde, sonst säuselnde Luft. Ich seh wie ein Engel im rosigen Duft. Ein Engel, sie Schrösten zur Seite gestellt. Ein Engel, Leonoren, Leonoren, der Gattin sogleich, der mich zur Freiheit, zur Freiheit in himmlischer Reich, zur Freiheit in himmlischer Reich, der wird mich zur Freiheit in himmlischer Reich, zur Freiheit in himmlischer Reich, in himmlischer Reich, in himmlischer Reich.
Ja, In the Shadows von Michael Spiers, dass das mein Highlight für dieses Quartal wird, das war mir relativ klar, nachdem ich die Platte gehört habe. Was sehr viel schwieriger war, war mir zu überlegen, welchen Ausschnitt daraus ich hier gerne vorspielen möchte, weil das Ding einfach maximal vollgepackt ist und da ist so unglaublich viel Unterschiedliches drauf, wirklich von Rossini, von Beethoven bis Wagner. Ich habe mich dann, obwohl es auch Unbekanntes zu entdecken gibt, für den bekannten Beethoven entschieden und das aus zwei Gründen. Zum einen hat man, glaube ich, gerade schon ganz gut gehört, das ist echt ein Mörderstück. Also der Beethoven hat da einfach eine sackgemeine Arie für den Florestan geschrieben. Die Frage ist immer so, wie grandios die Tenöre an diesem Stück scheitern. Denn die meisten scheitern doch mehr oder weniger, gerade an diesem Schluss. Und ich finde, Spiers macht das sensationell. Der hält sich echt wacker. Er hat nämlich die Kraft, die es braucht für das Stück. Er hat die Beweglichkeit aber auch in der Stimme. Und er bringt diese ja so ein bisschen fiebrige Erregung auch mit, die man hier unbedingt eben auch einbringen muss. Die Arie habe ich aber auch deswegen ausgesucht, weil sie uns ein bisschen etwas über das Konzept dieser CD, dieses Albums verrät. Wer Michael Spiers kennt, der weiß, der spielt gerne mit unseren Hörgewohnheiten, der richtet unseren Blick gerne mal in Ecken der Musikgeschichte, die nicht ganz so bekannt sind. Und hier geht es ihm um Komponisten, die von Wagner nicht wirklich in den Schatten gestellt wurden, aber die Wegbereiter für Wagner sind. Und Beethoven mit dem Florestan ist zum Beispiel eine Vorstufe für die schwere Wagner-Tenöre. Der Max aus dem Freischütz von Weber, der ist auch drauf. Der ist dann eine weitere Evolutionsstufe. Und es gibt zum Beispiel ja Bellini auch drauf. Also da spürt Spiers den Belcanto-Wurzeln von Wagner nach. Und es gibt Marschner zum Beispiel. Und wenn man den Ausschnitt aus Marschners Hans Heiling hört und dann danach Wagners Die Feen, dann hört man schon ganz gut auch, wo der Wagner orchestral irgendwie auch herkommt. Und das vielleicht noch zum Abschluss. Warum es da so viel um Wagner geht, hat natürlich auch einen Grund. Spiers debütiert, nämlich in ein paar Tagen in Straßburg als Lohengrin. Und im Sommer gibt es dann auf dem grünen Hügel die höchsten Wagner-Weihen. Da debütiert er nämlich als Siegmund dann in der Walküre.
Michael Spyrus, das ist ein Tenor, der singt mit Musikverstand. Der interessiert sich für Politik, für Geschichte, er ist belesen, er ist ein homme de lettres. Ich behaupte, das hört man, wenn der Mann singt. Ein schlauer Tenor macht ein kluges Programm. Was ich toll finde an diesem Album, und ich bin uneingeschränkt auf deiner Seite, Björn, das ist, dass man hier erfahren kann, wie sich die Tenorarie im 19. Jahrhundert umgeformt, erweitert, entwickelt hat und auf welchen Schultern dann am Ende Lohengrins Lieber Schwan steht. Das ist nicht nur lehrreich, das ist auch lustvoll zu hören. Besonders toll finde ich da die verschiedenen Möglichkeiten des Ausdrucks, die verschiedenen Facetten und Klangfarben, die Spyrus drauf hat bei dieser Bildungsreise. Zum Beispiel Konrad aus dem schon erwähnten Hans Heine von Marschner, da braucht er pur bei Canto, aber auch ordentlich Metall in der Mittellage und das hat er. Oder den Heinrich aus Spontinis Agnes von Hohenstaufen, den singt er nasal und fast baritonal gefärbt. Und da braucht er dann unendlichen Atem, da gibt es überhaupt gar keine Atempausen in den Melodiebögen und das ist auch noch zusätzlich eine Ersteinspielung. Ich hatte viel Spaß und es ist eine der besten Platten des Jahres, das muss man jetzt schon sagen.
Man muss aber auch sagen, dass es schon auch Minuspunkte gibt. Also ich sehe gerade beim Zielpunkt Wagner da welche. Für mich ist der Rienzi zu langsam.
Total.
Es und auch Lohengrin.
Es schrammt ein bisschen fast am Kitsch vorbei, der Rienzi.
Ja. Das muss aber sein bei Rienzi.
Ich finde auch, der verträgt das.
Nein, also es ist sogar langsamer, als Wagner es vorschreibt. Und ich verstehe es nicht. Ich finde, dass der Christophe Rousset da mit seinen L'Étalon Lyrique den Spyrus verhungern lässt. Der schafft das irgendwie, weil er ein sehr, sehr guter Sänger ist. Aber das ist nicht das, wie die Musik gedacht ist. Und auch beim Lohengrin geht es mir ganz genauso, dass ich das zu langsam finde.
Ich bin total auf deiner Seite. Der Rienzi war für meinen Geschmack auch arg langsam, wenn man schon auch hört, dass Spyrus irgendwie so ein bisschen auch an seine Atemreserven gerät. Und es wird dann, kitschig ist vielleicht zu viel gesagt, es wird ein bisschen lamoyant. Ich finde, das geht in diesem frühen Wagner-Stück irgendwie noch, der packt ja eh mal die Pathoskelle irgendwie aus. Den Lohengrin finde ich jetzt zum Beispiel gar nicht zu langsam. Und da finde ich, wir kennen sonst die Geigen immer mit wahnsinnig viel Hochglanz und so mit Autopolitur so richtig schön gewienert. Und hier wird das alles schön aufregend irgendwie angeraut. Ich habe diese Arie schon auch deutlich anders gehört, als ich die oft so kenne. Und man muss einfach auch mal sagen, Spyrus, ich glaube, auf der Bühne singt er mittlerweile hat er über 80 Partien parat. Ich kenne keinen Tenor mit dieser Vielseitigkeit. Alleine was auf diesem Album drauf ist und wirklich schlecht ist da nichts.
Das lassen wir so stehen und kommen zur nächsten CD, zum Highlight. Das darf ich einbringen. Das heißt The Golden Hour und darauf sind Triosonaten aus dem französischen Barock. Und der Ausschnitt, den wir daraus hören, ist von Jean-Marie Leclerc aus einer Triosonate, Opus 13, Nummer 2, der zweite Satz, Largo. Ich bin auf dieses Album über die französische Gambistin Lucile Boulanger gestoßen, denn mir war vor 2 Jahren ihr Soloalbum aufgefallen, sehr positiv, es hatte mir sehr gut gefallen. Da hatte sie Werke von Bach und Abel aufgenommen und auch für ihr Instrument bearbeitet. Und in so einem Fall verfolgt man ja aufmerksam, wie das so weitergeht und was danach folgt. Und hier auf dem neuen Album erleben wir Lucile Boulanger kammermusikalisch neben dem Geiger Pierre Simon und dem Cembalisten Olivier Fortin. Und die drei spielen Triosonaten aus dem französischen Barock, eben zum Beispiel von Leclerc. Und sie wollen damit das Verhältnis von Violine und Gambe beleuchten, denn Cello und Violine, das sind ja die geläufigeren Instrumente heutzutage, die haben der Gampenfamilie im 18. Jahrhundert einfach den Rang abgelaufen. Und dieses Trio um Lucile Boulanger spielt damit. Und sie haben zum Beispiel diese Trio-Sonate von Leclerc, aus der wir gerade das Largo gehört haben, sie haben diese Sonate bearbeitet. Ursprünglich ist das ein Werk für zwei Violinen und Basso Continuo. Und hier übernimmt aber Lucile Boulanger mit ihrer Gambe den Part einer Violine. Ja, und wozu führt das? Das entzerrt die Textur. Diese Trio-Sonate wird durchhörbar, transparent, jedes Instrument für sich sichtbar. Und wir können so noch besser den Phrasen folgen, den Verzierungen, der Artikulation lauschen und selbst in den schnellen Stücken französische Barockmusik von ihrer introvertierten Seite erfahren.
Das ist eine super Idee, zu zeigen, wie die französische Gambe abgelöst wird, sozusagen von der italienischen Violine. Also eine Übergangszeit. Aber für mich bleibt die, wenn man das am laufenden Meter hört, also nicht nur eine Minute Ausschnitt, sondern das bleibt stecken im akademischen oder fast würde ich sagen im Staub der Archive. Ich habe mich dabei ein bisschen gelangweilt, wegen des stilistischen Einerleis. Es sind ja mehrere Komponisten vertreten. Und auch wenn diese Sonaten Sonaten heißen und vier Sätze haben, also Allegretto, Lage und so weiter, dann sind es doch eigentlich immer noch typisch französische Suitensätze, galantes Zeitalter, höfische Tanzmusik und sehr brav gespielt, ohne Esprit, ohne Pfeffer. Die Gambe ein bisschen dumpf, die Geige etwas unbrillant, historisch informiert natürlich alles, aber man hört auch, oder ich höre das jedenfalls, den Verlust dieser Übergangszeit. Und mit Wehmut erinnere ich mich an die Glanzzeit der Gambe in der Spätrenaissance, an diese tollen britischen Gambenkonzerts von zum Beispiel Purcell oder an die Glanzzeit der Vivaldi-Violinkunst. Da war was los. Und hier auf diesem, in dieser Zwischenzeit, und das liegt vielleicht gar nicht an den Interpreten, sondern an dem Thema dieser Konzept-CD, da ist es halt fad. Bois Mottier oder Leclerc, das war auch so ein Tanzmeister und so. Das klingt alles irgendwie ähnlich und fad.
Fad fand ich es nicht, habe mich auch gar nicht gelangweilt. Ich finde es, Susanne hat, du hast es eben ja schon gesagt, es ist sehr intim, oft gespielt. Mir hat das ganz viel Spaß gemacht beim Hören. Liegt vielleicht ein bisschen auch daran, dass ich einfach diesen Gambenklang unglaublich gerne mag. Also dieses so fein, zarte, leicht näselnde, das die Gambe ja auch hat. Und dann finde ich gerade in diesem Ausschnitt, den wir gehört haben, kann man das ganz gut einfach mal nebeneinander hören. Und wie diese beiden Instrumente ja sich dann auch so ein bisschen ja fast zärtlich umschlingen in den Passagen. Ich fand es ganz schön. Ist jetzt nicht unbedingt das Repertoire, in dem ich mich sehr gut auskenne. Deswegen kann ich gar nicht so viel dazu sagen, ob das jetzt gute Literatur ist oder nicht. Ich habe da ganz gerne zugehört. Ich finde die Idee auch ganz schön, einfach mal ein bisschen mit dieser Musikhistorie zu spielen. Im Booklet sagt sie ja auch, das wäre damals ja auch in dieser Übergangszeit von der Gambe zur Violine auch schon gängige Praxis gewesen. Also, dass man Werke aktualisiert hat, indem man die Gambe einfach rausgekickt hat und hat es dann eben nochmal neu mit Violine besetzt.
Ich glaube, wir verhakeln uns, Eleonore, eigentlich immer an einer ähnlichen Stelle. Also wirklich? Bei der Frage, ob eine Konzept-CD jetzt irgendwie auch wirklich mit Sinn und Lust gefüllt ist oder nicht. Weil fad finde ich das wirklich nicht. Natürlich, aber das kann, glaube ich, bei anderen CDs genauso passieren, dass man irgendwann sich in dieser Klangwelt satt gehört hat. Bei mir war das genau das Gegenteil. Also, dass ich gerade diese Vertiefung wir sind in der französischen Barockmusik, die zunehmend von der italienischen Seite beeinflusst wird, und sich dazu fragen, wo passiert das und an welchen Stellen kann man das vielleicht nachvollziehen. Das geht jetzt direkt sehr ins Detail und ich sage mal, durchs Hören alleine kommt man da nicht so weit, sondern da braucht man dann noch eben andere Alben und auch noch mehr Wissen. Ja. Aber die Einladung, sich dazu zu vertiefen, die hat dieses Album ausgelöst und eben vor allen Dingen, finde ich, durch die Klangschönheit der Instrumente, finde ich wirklich nicht fad. Und auch, finde ich, auch wenn ich hier ein langsames Stück ausgesucht habe, sind die schnellen, haben die Esprit und haben Witz und sind zum Teil sogar richtig schnell, also überraschend.
Ja, ja, und Fugen und sowas. Also, aber was das Fad bezieht sich tatsächlich weniger auf die Interpreten, das habe ich, glaube ich, vorhin vielleicht nicht klar genug gemacht, sondern es bezieht sich auf das Repertoire. Bois Mottier, da steht, klingt ein Stück wie das andere und es sind überall, dahinter steht diese höfische Tanzmusik. Und Jean-Marie Leclerc, der Einzige, der dann ein bisschen sich abhebt und einen etwas individuelleren Stil hat und interessante Musik macht, ist Jean-Ferry Rebel. Aber das ist, wenn du das dann eine Stunde lang durchhörst oder weiß nicht, wie lange genau die Dauer ist.
Den Punkt verstehe ich total. Ist ja im Prinzip
dann
genau
könnte
das.
Ich wirklich einschlafen. Und das ist, glaube ich, nicht nur eine Geschmackssache.
Ich verstehe den Punkt, dass das irgendwann unter Umständen ermüden kann. Es lädt natürlich aber auch ein, sich mal drauf einzulassen und sich richtig drauf zu fokussieren. Und am Ende muss das dann jeder für sich selbst entscheiden. Das Gute daran ist ja, man muss das ja nicht am Stück hören. Man kann das ja in Portionen hören.
Das ist ein guter Hinweis von Björn, danke. Und damit gehen wir zur nächsten CD. Die ist auch wieder, hat eine große Idee. Wir reisen durch ganz verschiedene Länder Europas. Made in Europe heißt die CD. Und sie versammelt verschiedene Lieder in 8 verschiedenen Sprachen. Es singt Robin Neck und er wird begleitet von Doriana Czarkarowa. Das Stück, das wir hören, stammt aus dem Zyklus On the Island von Benjamin Britten. Es heißt As It Is Plenty.
All that was thought, as like as not is not, when nothing was enough but love and the rough future of an intransigent nature, and their betraying smile betraying, but the smile that was not is not. Forget, forget, forget. Let him not cease to praise then his spacious days. Yes, and our success, let him bless, let him bless. Let him see in these the prophets larger, and the scenes meaner, lest he see as it is the lost as better. And final, 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 final.
Noch ein Tenor, das ist jetzt mein Highlight. Ich weiß, es ist ein bisschen riskant, kein Vergleich mit Michael Spyrus, schon allein aus Altersgründen. Robin Neck ist fast 20 Jahre jünger, er steht auch nicht auf dem Gipfel der Karriere, sondern er ist ein Anfänger, er studiert sogar noch in Stuttgart, hat erst vor 2 Jahren sein erstes Konzertexamen abgelegt, hat schon ein paar kleine Opernrollen gesungen hier und da. Und das ist jetzt also sein Debütalbum, er singt Lieder. Ich höre hier einen noch etwas hellgrün, aber absolut intonationssicheren, einen unglaublich beweglichen, stilsicheren und, das ist für mich sehr wichtig, einen völlig knödelfreien lyrischen Tenor.
Entschuldigung.
Und bezaubernd finde ich dabei.
Da reden wir gleich nochmal drüber.
Bezaubernd finde ich dabei das Potenzial, denn diese Stimme sitzt, sie fließt, sie ist ausbaufähig, auch wenn manche Passagen overdone sind. Robin Neck macht aber nicht den Fehler vieler Debütanten, ihr erstes Album voll zu stopfen mit den schönsten Tenorhits. Er hat ein Konzeptalbum gemacht, 23 Klavierlieder sind das. Und auch Robin Neck ist, vermute ich mal, ein gescheiter Tenor, denn er wird ausdrucksmäßig diesen stilistisch sehr verschiedenen Nationalstilen gerecht. Der singt schmachtend die Melodies von die französisch-sentimentalen von Cécile Chaminade. Er singt italienische Ariosi von Francesco Tosti, die hoch raufklettern. Ein feines, inniges Wiegenlied aus Island. Das ist eine Vielfalt des europäischen Kunstlieds. Und für mich ist diese Stimme und die Möglichkeiten, die vor ihr liegen, das Highlight in diesem Quartal. Das hat Zukunft.
Ich stimme bei ganz vielem zu. In einem Punkt muss ich vehement widersprechen, Eleonore. Ich finde, wir hören eine unglaubliche modulationsfähige Stimme. Das macht echt Spaß, dazu zu hören, finde ich. Er hat wirklich feine Schattierungen, die er ziemlich stilsicher einsetzt hier. Er hat eine tolle Textverständlichkeit, zumindest in den Sprachen, die ich beherrsche. Ja. Ich glaube, 8 insgesamt sind da drauf. Das ist schon auch irgendwann eine Ansage. Ich finde allerdings, dass der einen ganz schönen Knödel hat. Das ist ein Edelknödel, würde ich sagen. Ich finde gleich im allerersten hört man es schon. Es erinnert mich so ein kleines bisschen an ältere Operettentenöre. Also es ist gar keine Kritik, aber ich finde, er hat diesen kleinen Edelknödel hinten so ein bisschen am weichen Gaumen ist er da dran. Was mir nicht so sehr stört. Ich habe gemerkt, dass ich abschweife, wenn ich das Album komplett höre und habe mich ein bisschen gefragt, woran das liegt, weil ich gar nicht so was an der Gestaltung so zu meckern habe. Eigentlich bietet er ja so wahnsinnig viel an. Ich glaube, mir ist das, wenn man es so in der Gesamtschau hört, ein kleines bisschen zu brav. Ich hätte mir ein bisschen mehr mehr Hau drauf gewünscht an einigen Stellen vielleicht.
Ich sehe bei dem Album noch ein ganz anderes grundsätzliches Problem, was tatsächlich nichts mit der Gestaltung der beiden Künstler zu tun hat, und das ist das Klangbild. Ich finde das viel zu hallig aufgenommen. Die sind zu weit weg, beide zu wolkig, und das ist, finde ich, schade. Also für beide, für die Pianistin und den Tenor. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch noch ein paar Nuancen einem näher gekommen wären, wenn man auch im Klangbild näher ist. Und dann zum anderen habe ich mich gefreut, dass du so eine CD einbringst in die Runde, Eleonore, weil das so spannend ist, weil das eine absolute Geschmacksfrage ist, ob einen so eine Stimme so anspricht. Und ich höre das tatsächlich wie Björn. Ich finde, es ist unterschiedlich gut gelungen. Er zeigt eine ganze Palette, aber nicht jedes Lied, nicht jede Sprache liegt ihm gleich gut. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich Bulgarisch verstehe, versteht mich nicht falsch. Aber ich finde zum Beispiel, dass seine Stimme bei den Britten-Liedern sehr gut aufgehoben ist. Ich finde es auch bei Alma Mahler bei den Liedern ganz passend. Das ist eher so ein Match. Und bei anderen dann eher weniger.
Naja, gut. Also ich will ja auch, ich habe auch gesagt, es gibt auch für mich, gibt es ein paar kritische Stellen bei diesem, es ist jetzt nicht so, dass das ein makel- und tadelloses Meisterwerk ist, diese Aufnahme, aber es ist eine Option auf die Zukunft, wie ich sie bei einem Debüt von einem jungen Sänger selten oder nie bisher erlebt habe, außer bei einem übrigens, Konstantin Krimmel, dem Bariton, dem Jungen, der auch noch und das nur jetzt beiläufig, die Doriana Tschakarova, die Pianistin, die Liedbegleiterin hier, die hat auch schon die Debüt-CD von Konstantin Krimmel mit ins Leben befördert. Das nur nebenbei.
Wir gehen rüber zur Diskussion. Wir haben zwar jetzt schon so anregend diskutiert, aber eigentlich kommt jetzt der Teil, der wirklich zum Diskutieren gedacht ist. Und da ist die erste CD, die kommt von Björn Woll. Das sind die vier letzten Lieder von Richard Strauss, die Asmik Grigorian aufgenommen hat. Und zwar interessanterweise gleich zweimal. Einmal mit dem Orchestre Philharmonique de Radio France unter Mikko Frank und dann noch ein zweites Mal mit Markus Hinterhäuser am Klavier. Und im Beispiel hören wir die beiden Versionen ineinander montiert. Es ist das Lied Zum Schlafen gehen, ein Ausschnitt daraus.
Ja, das ist meine diskussionswürdige CD, bei der ich eine klare Meinung habe und einfach mal gespannt bin, wie andere das hören. Ich war ziemlich gespannt, als ich das Album gesehen habe, aus zwei Gründen. Zum einen schätze ich Asmik Grigorian ziemlich, war einer der Glücklichen, der sie in Salzburg als Salome sehen durfte. Und wir hatten in der Sendung hier vor, ich glaube, etwa zwei Jahren ein Liedalbum von ihr, ihr Lieddebüt auf CD mit Balladen von Rachmaninow. Und da gab es wirklich große Einhelligkeit hier. Das war eine der besten Liedplatten des Jahres damals. Das war packend. Das war dramatisch, das war genial musiziert. Und dann mag ich auch noch die vier letzten Lieder von Strauss sehr gerne. Das ist so vielleicht ein bisschen mein Guilty Pleasure. Und deswegen war meine Erwartungshaltung eine relativ hohe. Ich bin dann ziemlich tief gefallen, gleich schon nach dem ersten Reihenhören. Weil ich finde, dass die Stimme von Asmik Grigorian wirklich vom Timbre hier nicht passt. Die ist sehr weiß, manchmal fast ein bisschen gleißend, finde ich. Sie fließt nicht stetig, sie flackert manchmal so ein bisschen unruhig. In diesem Jahr Spätherbst, den Strauß da einfach, finde ich, braucht ein Sopran auch wirklich eine ganz schöne Palette an Farben und Nuancen, mit denen man da arbeiten und auch mit dem Text arbeiten kann. Die Stimme muss in der Höhe einfach wirklich auch ein bisschen blühen können. Gerade die eben gehörte Phrase und die Seele unbewacht will in freien Flügen schweben, da hätte ich schon auch gerne, dass der Sopran abhebt. Das höre ich bei Asmik Grigorian wirklich nur sehr bedingt. Und wenn man es vergleicht, mit welcher Bedeutung Sängerinnen wie Anja Hatteros oder auch Jessie Norman das aufladen, ist das einfach echt eine andere Hausnummer, muss man sagen. Und dann gibt es ja noch die Klavierfassung, die mich sogar noch ein bisschen mehr enttäuscht. Ich finde gerade in der Reduktion aufs Klavier, das einfach auch nicht schön klingt. Es hat einen relativ harten Klang hier auch, finde ich. Die Klavierbegleitung von Markus Hinterhäuser. Da wünsche ich mir dann noch mehr Details und Farben eigentlich von der Sängerin. Das Einzige, was sie machen, sie verschleppen es teilweise. Das Abendrot ist 2,5, fast 3 Minuten langsamer als in der Orchesterfassung. Asmik Grigorian kann die Phrasen gar nicht mehr halten, atmet ständig in den Sinn der Phrasenreihen. Ich bin wirklich total ratlos, weil ich die immer als doch ganz kluge Sängerin erlebt habe. Der Rachmaninow hat bewiesen, dass die auch ein Gespür dafür hat, welches Repertoire bei ihr gut funktioniert. Die ist auf der Opernbühne eigentlich auch immer ganz gut beraten und sucht sich Rollen aus, die eben zu ihrem, ich würde mal sagen, eher nervösen Typ als Sängerin irgendwie passen. Und hier passt das für mich überhaupt nicht zusammen.
Ich finde das in der Konzeption erstmal imponierend, dass sie hier beide Fassungen aufgenommen hat, weil sie eigentlich ja so eine starke Stimme hat, dass sie mühelos über das Orchester kommt. Sie hat diese Klavierfassung gar nicht nötig. Das ist was für Sopranistinnen, die das mal singen möchten, die die Orchesterfassung nicht schaffen. Ist das zu böse? Das ist doch so.
Ja, aber bitte.
Und mir fehlen tatsächlich da Farben, auch vor allen Dingen in den Höhen. Also da ist sie... bleibt sie zu kräftig und kann ihre Stimme nicht so fokussieren. Ich finde, man muss aber auch sagen, das ist auch einfach ganz schön schwer. Und zum Beispiel auch gerade diese Passage, die wir da hören. Man hört selten jemanden oder eine Frau, die das alles sauber singt. Bei diesen Vokalisen und diesen Gelanden und dann auch noch diese ganz langen Phrasen. Und das ist ja jetzt nicht grottenschlecht. Das ist nur nicht das Beste, oder? Also ich finde, man muss es schon so ein bisschen ins Bild rücken. Was ich wirklich nicht besonders gelungen finde, ist der Klavierpart. Also Markus Hinterhäuser schafft die Bögen nicht.
Ich schalte mich ganz kurz dazwischen, Eleonore, dann überlasse ich dir das Feld. Natürlich, das ist nicht schlecht gesungen und es gibt immer auch mal Phrasen, die finde ich, die ganz gut gelingen, die liegen dann ganz gut irgendwie doch auch in der Kehle. Was mich einfach nur stört, ist, es gibt so eine Einheitsempfindung, die sie ein bisschen über diese Lieder drüber gießt. Und es wird ganz wenig wirklich mit Text gearbeitet.
Also was ich auch genau wie Susanne reizvoll und interessant fand an dieser Platte, auf die ich mich sehr gefreut habe, das ist der Ehrgeiz, diese beiden Fassungen nebeneinander zu stellen und diesen Pianisten dazu zu holen. Diese beiden Fassungen nebeneinander zu stellen, das hat vor Asmik Grigorian auch schon Daniel Behle mal gemacht im Konzert. Auf Platte geschieht dies, soweit ich weiß, zum ersten Mal. Und das ist schon auch riskant und ich liebe das, wenn Musiker Risiken eingehen. Markus Hinterhäuser ist ein feiner Liedbegleiter, sehr erfahren in zeitgenössischer Musik, aber auch bei Schubert zum Beispiel. Und dann habe ich die Platte aufgelegt und dann höre ich nur Hall und ich höre nur Pedal und ich höre nur Unschärfe in der Artikulation im Klavier und gedehnte Tempi. Und da war ich traurig und habe gedacht, schade. Diese Lieder sind tatsächlich ja sowas wie ein Heiligtum. Und das liegt vor allen Dingen an, wurde schon gesagt, den älteren Aufnahmen. Ich würde sagen, Janowitz mit Karajan, Schwarzkopf mit George Sell. Das sind auch verschiedene Stimmen. Das sind sehr verschiedene Stimmen. Auch Varadi oder Norman mit Masur. Das sind komplett unterschiedliche individuelle Sopranstimmen, Harteros auch, aber alle verfügen über diese besondere Ausdruckskraft, die eben nicht nur so die üblichen Opernstimmmittel verwenden, Vibrato, Portamenti, Koloratur, Beweglichkeit, all dieses, sondern die schaffen diesen Spagat, dass diese Opernorchesterlieder ins Liedhafte gehen, bis in den Sprechgesang runter, bis ins leise, tonlose. Und das geht bis dahin, dass die Frau, die Sängerin, den Brustkorb total aufklappen muss, sich völlig entäußern muss und eben mit dem Orchester eins wird. Das ist ja das Besondere aus meiner Sicht an diesen fantastischen, anbetungswürdigen Orchesterliedern von Strauss, den letzten, dass es diese Symbiose gibt. Ich finde das ulkig, dass unsere heutigen gefeierten Primadonnen, Opernprimadonnen, diese Totalität der Weltabgewandtheit gar nicht mehr hinkriegen.
Ich würde gerne noch einen letzten Gedanken diesen Betrachtungen zu der CD von Asmik Grigorian mitgeben, nämlich tatsächlich wünsche ich mir derzeit keine weitere Aufnahme mit einer Sopranistin, sondern mit, den Namen hast du gerade schon genannt, Eleonore, mit Daniel Behle.
Mhm. Vielleicht hört er ja zu.
Vielleicht, es wäre schön. Dann kommen wir zur nächsten diskussionswürdigen CD. Der Vorschlag kommt von Eleonore. Sie heißt Famous Opera Scenes. Darauf sind Transkriptionen von Wagner-Opernszenen, die zum Teil Nikolai Luganski, der Pianist, selbst gemacht hat. Und wir hören als Ausschnitt Brünnhildes Schlussgesang aus der Götterdämmerung.
Thank you.
Diese enorme Pranke des russischen Pianisten Nikolai Luganski haben wir eben gehört, aber eben auch haben wir gehört, was man, wenn das Wagner-Orchester sowas spielt, eigentlich nur erahnen kann, nämlich, dass sich in diesem Schlussgesang der Brünnhilde aus Götterdämmerung, bevor sie ins Feuer springt und die Welt untergeht, die Welt der alten Götter, dass in diesem Schlussgesang alle wichtigen Motive noch einmal ganz filigran ineinander geflochten sind im Orchester. Das Schicksalsmotiv, die Schuld des Wotansmotivs, das Schuldmotiv, das Rheintöchtermotiv der Urunschuld, das Sieglindenmotiv von Trost und Hoffnung, oh Herr, ist das Wunder. Die sind da wie Silberfäden ineinander verhakelt. Und das kann man eigentlich nur hören, wenn das auf dem Klavier gespielt wird und so bearbeitet ist wie von Nikolai Luganski. Das ist der Vorteil des Klavierklangs und das ist die hohe Kunst von Luganski. Ein Wort schnell noch zu Luganski selbst. Jahrgang 72, er lebt in Moskau. Er repräsentiert die russische Pianistenschule par excellence. Er hat unter anderem bei Tatjana Nikolajewa studiert. Er hat den Tschaikowski-Wettbewerb gewonnen, als er 22 war. Er gilt in der westlichen Welt heute als der Rachmaninow-Spezialist par excellence. Wobei ich sagen muss, er hat auch sehr schön Beethoven und Bach gespielt und Prokofjew auch, aber auch andere Sachen. Dass er sich im Rachmaninow-Jahr 2023 nicht mit russischer Musik, mit Rachmaninow befasst hat, sondern dieses europäische Projekt hier in Angriff nahm. Ich glaube, das darf man schon als ein Statement begreifen. Und auf den Konzertreisen, die Luganski zurzeit unternimmt, nach Paris und anderswo, da stellt er eben Liszt-Transkriptionen von Wagner und Wagner neben Chopin und Mendelssohn. Auch das ist ein Statement. Luganskis neue CD erinnert an die Klavierparaphrasen der großen Opern von dem grenzüberschreitenden Europäer Franz Liszt. Er hat alle möglichen traditionellen Wagner-Transkriptionen von Liszt, Bassin, Kocsis, Mottl und so weiter neu eingespielt und teils neu bearbeitet. Er hat aber auch eben Götterdämmerung und Parsifal selbst transkribiert. Das ist überzeugend und einfach. Also ich finde es einfach geil, die gespenstische Mühelosigkeit seiner Virtuosität.
Ja, das ist total.
Das kann man nur bewundern.
Erstmal muss ich sagen, finde ich es natürlich total schön, dass du sozusagen durch die Hintertür Eleonore ein bisschen Oper hier reingeschmuggelt hast. Das trifft natürlich genau meinen Geschmack. ich finde das genauso, wie du das eben gesagt hast, das ist total spektakulär, wie ihr das hier macht. Am Ende fehlt mir hier trotzdem ganz viel. Am Anfang ist der Einzug der Götter nach Walhall. Mir fehlt hier diese Majestät im Klang, dieser ganze Protz und Prunk, der da irgendwie auch mitspielt. Wenn ich den Liebestod höre im Original, hat das einen Sog, der mich hineinzieht ins All. Auch der fehlt mir hier und gerade am Schluss der Götterdämmerung, du hast gehört, man hört diese ganzen Motive so sehr. Ich höre die auch mit dem Orchester und ich finde dieses Du herrstes Wunder, die wunderschönste Stelle im ganzen Ring des Nibelungen. Wagner benutzt sie leider nur zweimal. Eben wenn Brünnhilde Sieglinde sagt, dass sie schwanger ist und dann ganz am Ende kommt es wieder und wenn dann diese Geigen darüber rieseln, ist das einfach derart arschgeil, dass ich diese ganzen Farben haben möchte und ich bin total enttäuscht, wenn ich sie nicht bekomme, auch wenn es so fantastisch gespielt ist. Ja, ich brauche einfach diesen Orchesterpathos dazu. Es tut mir leid.
Ich höre das alles mit. Ich höre das mit, wenn ich das hier höre.
Aber dann hörst du doch direkt gleich.
Es ist so oder so ein irrwitziges Unterfangen, was da Luganski unternommen hat. Interessanterweise geht dieses Projekt ja viele Jahre zurück. Also er schreibt im Booklet, dass er schon vor 20 Jahren erste Transkriptionen von dem Ring gemacht hat. Oder wenn nicht sogar eigentlich alles. Und diese verrückte Idee, so ein komplettes Wagner-Orchester in ein Klavier zu quetschen. Ich kenne Aufnahmen, bei denen zum Beispiel diese Tristan und Isolde-Paraphrase tatsächlich solche überirdischen Qualitäten haben kann. Die habe ich nicht ganz so bei Luganski gehört, so sehr ich ihn schätze. Und so sehr ich auch empfänglich bin für solche Transkriptionen, muss ich sagen, dass besonders dieses Ende der Götterdämmerung mir zwar auch den Spaß bereitet, da die verschiedenen Motive zu hören, so wie du das gerade beschrieben hast, Eleonore, aber tatsächlich wirkt es auf mich wie Arbeit. Also das ist alles, das hat nicht die Mühelosigkeit des Orchesters. Mhm. Dann müssen wir jetzt noch auf die letzte CD blicken, auf das letzte Album, das Werk einer Frau, Louise Bertin, die Oper Fausto. Das ist eine Entdeckung des Palazzetto Brisan, dieser Stiftung, die sich intensiv mit Musik der französischen Romantik beschäftigt und seit einigen Jahren auch bewusst Werke von Frauen aufarbeitet. Und dieses Mal eben die Oper Fausto von Louis Bertin und wir hören daraus einen Ausschnitt aus dem ersten Akt. Da ruft Faust Mephistopheles herbei und Achtung, nicht wundern, Faust wird hier gesungen von einer Frau, es ist eine Hosenrolle. Karine D.A. singt den Faust und Ante Jarkunica ist Mephistopheles. Les Talents Lyriques sind das Orchester und Christophe Rousset, die beiden Namen hatten wir heute schon mal, er hat die Leitung.
Quale strepito? Son qua celere. Quale tremito? Consiglio vuoi da me? Ma lasciami co, ma lasciami con tal soggiorno. Sono tuoi sensi, sono tuoi sensi a morte in braccio. E dei piacer, col dolce laccio, i giorni tuoi, io cingerò i giorni tuoi. Io cingerò i giorni tuoi. Io cingerò.
Oder vorrei, ma che vai dice, e toscare i miei verdi amor so per
Das war eine konzertierte Aktion. Im Januar ist diese Produktion erschienen und da hören wir Faust eben besetzt als Hosenrolle, als Mezzosopran. Und parallel dazu hat am Theater Essen die erste deutsche Erstaufführung dieser Oper stattgefunden. Aber da präsentiert in der zweiten Fassung von Louis Bertin, nämlich mit einem Tenor als Faust. Ja, und jetzt haben wir einiges, über das wir sprechen können. Das Werk an sich, Bertin verändert die Handlung von Goethes Faust. Es gibt musikalische Eigenheiten und natürlich muss man auch darüber reden, wie machen das eigentlich die Musiker, Christophe Rousset, das Orchester, die Sängerinnen, Sänger. Ich will vorher kurz zumindest was zu Louis Bertin sagen, weil das keine besonders bekannte Komponistin ist. 1805 geboren. Ihr Vater war eine einflussreiche Figur in Paris, nämlich Leiter des Journal des Débats. Und Bertin hatte wie Hector Berlioz Unterricht bei Anton Reicher. Sie wurde ganz offensichtlich von ihren Eltern unterstützt. Ihr künstlerisches Talent wurde gefördert. Und das ist sicher einer der Gründe, dass sie schon als 20-Jährige ihre erste Oper geschrieben hat. Und insgesamt sind es 4 Opern geworden. Fausto war die dritte. Das ist bemerkenswert für die Zeit, in der Louis Bertin aufgewachsen ist. Da hatten es Komponistinnen gar nicht leicht. Und die meisten haben sich ja nur in den kleinen Formen der Kammermusik ausgetobt. Fausto hatte 1831 Premiere. Wurde 3-mal gespielt. Eigentlich würde man sagen, es wurde okay besprochen. Zumindest wurde es nicht komplett zerrissen. Jedenfalls nach den 3 Aufführungen ist es vom Spielplan verschwunden. Und wir stehen jetzt fast 200 Jahre später vor der schönen Aufgabe, dass wir diese Musik neu hören und neu einordnen dürfen.
Also die 4. Oper von der Bertin, die Esmeralda, habe ich mir sagen lassen von Leuten, die dabei sind, das auch noch auszubuddeln, soll noch besser sein als der Fausto. Ich war in Essen, habe mir das da angehört, habe auch drüber geschrieben. Ich glaube, wir alle haben das, glaube ich, gesehen.
Nee, tatsächlich nicht. Du bist dann die Einzige aus unserer Runde.
Wirklich?
Ja.
Und ich sage jetzt erstmal ganz schnell, ganz kurz, was Grundsätzliches. Die Bertin, Louise Bertin, die hat es immerhin nach ihrem Tod in diverse Musiklexika geschafft. Ja? Aber ihre Bühnenwerke haben nicht den Weg ins Repertoire gefunden und wurden auch nicht mehr aufgeführt. Das Leben dieser behinderten jungen Frau, die offenbar hochbegabt war und anerkannt bei den Musikerkollegen ihrer Zeit, dass die dann plötzlich aufgehört hat zu komponieren. Sie hat ja dann noch länger gelebt, aber sie hat einfach nicht mehr komponiert nach der Esmeralda. Das wäre wirklich Stoff für einen Roman. Aber, und das ist das Wichtige, und da könnte ich auch dem Palazzetto Brusan auf den Knien danken dafür, dass wir heute in der Lage sind, dieses Stück gleich 2-mal zu hören und auch wieder zu hören. Alle Spekulationen darüber, ob etwas, was uns unbekannt ist, zu Recht vergessen ist oder ob das Vergessene aus der Musikgeschichte womöglich nur minderer Güte sein könnte. Diese Spekulationen können wir uns ab jetzt sparen. Wir können das selber anhören, wir können es selber sehen, wir können es selber vergleichen und auch selber urteilen über diese Musik in Kenntnis der anderen Opern, die rundherum geschrieben wurden. Und das ist wahnsinnig viel wert.
Viel ist ja schon gesagt worden über diese Komponistin. Ich finde es ganz spannend. Man hört hin und wieder einfach, wo sie sich bedient hat. Also man hört Anklänge an einfach Vorgänger, so wie wir das bei Michael Spires am Anfang ja auch hatten. Also wo man nachhören konnte, wodurch sind Komponisten, Komponistinnen denn eigentlich inspiriert worden. Dennoch gibt es hier auch ganz viel Eigenes hin. Ich finde es erstaunlich mutig und herb fast manchmal, was sie hier macht. Sie scheint das Schlagzeug und die Blechbläser sehr gemocht zu haben. Louise Berta, ich glaube, in der Presse stand damals etwas von einer Armee von Trompeten. Am Ende ebbt's dramaturgisch ein bisschen ab, finde ich, die ganze Fausto-Geschichte hier. Mein Highlight ist Ante Jerkunica auf der Platte hier. Der ist echt, ich finde, ein grandioser Teufel. Das macht mir total Spaß zuzuhören bei den beiden Frauenstimmen. Bin ich nicht ganz so hundertprozentig einverstanden. Die könnten für meinen Geschmack ein kleines bisschen, ich sag mal in Anführungszeichen, weniger reif sein für diese beiden Rollen.
Beide findest du? Also bei der Margarita kann ich das verstehen, die klingt mir zu schwer und manchmal auch zu ähnlich sogar zur Fauststimme.
Ja, vielleicht ist es auch das, dass sie nicht so abgesetzt sind. Das sind natürlich echt einfach auch mordsfordernde Rollen hier. Man braucht einfach natürlich auch eine gewisse Stamina, um das irgendwie singen zu können. Aber neben Jerkunica finde ich Christoph Rousset sensationell, weil der nämlich echt, der macht hier anständig Dampf.
Ich würde gerne das Augenmerk noch auf die Handlung richten. Also Louise Bertin hat das Libretto selbst geschrieben, selbst quasi aus dem Faust exerpiert. Sie hat aber auch die Handlung geändert. Also bei Goethe kommt da plötzlich ein Pudel rein und der entpuppt sich dann als Mephistopheles. Hier ist das so, bei Bertin ist das so, dass Faust den Mephisto, den Teufel, ruft, weil er die Margarete so toll findet. Ich finde das einen irritierenden Eingriff, ehrlich gesagt. Ich finde das ganz schön stark.
Ja, sie hat so ihre eigene Sicht auf die Dinge. Faust ist einfach spitz wie Nachbars Lumpi auf dieses hübsche Mädchen und deswegen macht er eine Teufelsbeschwörung, also und beschwört Mephisto herauf, damit er ihm hilft, die rumzukriegen. Und Gretchen will gar nichts von Faust wissen am Anfang. Das heißt, sie hat schon ihre eigene Sicht auf die Dramaturgie dieser Oper und auch auf das Schuld und Gut und Böse, Schuld und Sühne. Faust braucht eigentlich ja gar keinen Teufel, der ist schon einfach unsympathisch genug, ne?
Und ich finde auch diese, ich nenne das mal Umdichtung jetzt, mich stört das überhaupt gar nicht, weil solange da am Ende eine schlüssige Geschichte rauskommt, die irgendwie die packt und die mich irgendwie mitnimmt. Mir ist es dann wichtiger, dass es in dem Medium, in dem es stattfindet, gut funktioniert, anstatt dass man da wirklich so eine Originalitätstreue an den Tag legt.
Dann waren das die 6 CDs für heute. Alle Informationen zu den Alben finden Sie auf deutschlandfunk.de und die Sendung selbst in der Audiothek-App. Teilen Sie sie gerne, wenn sie Ihnen gefallen hat. Melden Sie sich auch mit Anmerkungen, wenn Sie mögen. Und damit danke an euch, Eleonore und Björn. Anfang Juni treffen wir uns wieder für die nächste Diskussionsrunde im Anspiel. Am Mikrofon verabschiedet sich mit Dank fürs Zuhören Susan El-Kassar.